Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die nette Aufnahme hier in Ratzeburg. Mein Name ist Stefan Holzhauer, das habt ihr eben schon gehört. Ich bin seit 1. Juli Prediger in Lübeck. Ich wohne seit 2015 in Lübeck. Meine Frau Ann-Kathrin, ehemals Pankow, kennt vielleicht einige von euch von Landesjungscher-Freizeiten, Landesjungscher-Tagen und solchen Gelegenheiten. Sie hat da Gemeindepädagogik gemacht in Lübeck und ja, nun bin ich da Prediger. Die Predigt für den heutigen Sonntag habe ich mal überschrieben mit dem, naja, schön ist der Satz nicht, aber mit dem eingängigen Satz: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Der Predigttext, der dieser Predigt zugrunde liegt, steht in 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16, und ich lese einmal nach der Basisbibel vor. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie: Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinem Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herr von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain: Warum bist du so zornig? Und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und er schlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortete: Das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Der Herr entgegnete ihm: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kain erwiderte dem Herrn: Die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich jetzt vom Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Der Herr antwortete: Das soll nicht geschehen. Wer Kain tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an Kain. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kain zog fort von dem Herrn und ließ sich im Lande Nod nieder. Das liegt östlich des Gartens Eden. Östlich von hier, in der Nähe, gibt es ein kleines Dorf Bülow. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war. Das liegt in der Nähe von Rena, 25 Kilometer ungefähr von Kratzeburg entfernt. Und aus Bülow kommt die Familie von Bülow. Ein Adelsgeschlecht, aus dem es einige Persönlichkeiten zu hohen Ämtern im Militär, im Staatswesen, in der Kirche gebracht haben. Und einer von ihnen war Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, uns wahrscheinlich eher bekannt als Loriot. Aber um den soll es heute nicht gehen, sondern um Bernhard Heinrich Martin Karl von Bülow. Noch so ein langer Name, die hatten eine Vorliebe für viele Vornamen. Bernhard von Bülow war Reichskanzler von 1900 bis 1909 und als solcher hat er eine Rede gehalten, aus dem der Titel der Predigt stammt. Er sagt in dieser Rede: Die Freiheit, die Sie meinen, das ist die Willkür für Sie, der Terrorismus für andere. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Eine, wie ich finde, ziemlich rabiate Aussage als Reichskanzler in einem Rededuell mit einem SPD-Mann. Sie stritten sich über Außen- und Sozialpolitik und offenbar ging es hoch her, weil ich finde, wenn man zu jemandem sagt, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein, das ist schon ganz schön krass. Und man wirft dem anderen ja vor, er würde zur Not Gewalt gebrauchen, um mich selbst umzustimmen und seine Meinung anzunehmen und würde ich das nicht machen, naja, wir wissen alle, was mir dann blühte. Ich hoffe, dass weder Herr Bebel noch Herr von Bülow je diesen Satz in die Tat umgesetzt haben. In der Politik kann es mal hoch hergehen, zwischen Geschwistern, zwischen Brüdern kann es auch schon mal ordentlich krachen, aber ich hoffe, das blieb trotzdem nur ein Spruch. Geschwister und Totschlag, das ist das, was uns auch im Predigttext heute begegnet. Kain und Abel, die ersten Brüder in der Bibel, der erste Mord in der Bibel, der erste Mörder und das erste Opfer der Bibel. Ich kann mich noch erinnern, dass wir die Geschichte im Religionsunterricht in der Grundschule mal bildlich dargestellt haben, die Szene mit den Opfern, mit den Altären. Ich hätte gerne das Bild mitgebracht, ich habe es aber leider jetzt nach dem Umzug nicht mehr gefunden, aber es war auch nicht so viel zu sehen. Man sah, der eine Altar, der hatte Rauch, der stieg nach oben und der andere kroch so über den Boden und man sah einen zornigen Jungen und einen nicht so zornigen Jungen. Aber zum Text. Kain ist der Erstgeborene, er ist der Ältere und die Bibel und Gott haben, ich sag mal, die haben ein Faible für Erstgeborene. Immer wieder werden Erstgeborene ganz besonders behandelt, besonders hervorgehoben, weil oft der Segen, die Nachfolge der Familie auf dem Erstgeborenen lag. Er war das zukünftige Familienoberhaupt der Familie, was damals viel wichtiger war, als es heute ist. Und was mit einer Familie passiert, wo das nicht so funktioniert, wo der Zweite sich darum streitet mit dem Ersten um das Erstgeburtsrecht, das können wir bei den Brüdern Jakob und Esau sehen, einige Kapitel später. Bei Kain und Abel wissen wir nichts über die Kindheit, nichts über die Jugend. Sie werden geboren und der Text setzt gleich im Erwachsenenalter an. Kain ist Bauer und Abel ist Hirte. Und sie leben den Glauben ihrer Eltern Adam und Eva weiter. Sie opfern Gott etwas von ihren Erträgen. Und dabei entsteht das, was wir, oder was man in der Kriminologie das Motiv nennt. Während Abel und sein Opfer von Gott wohlwollend angesehen wird, wird Kains Opfer verschmäht. Und weil ich nicht davon ausgehe, dass das irgendwie zufällig passiert ist oder Gott irgendwie willkürlich ist, muss es eine Antwort auf diese unterschiedlichen Reaktionen Gottes im Text geben. Und wenn wir genau hinsehen, dann heißt es, Abel bringt etwas von seinen erstgeborenen Tieren, das Fett. Von Kain heißt es, er bringt etwas vom Ertrag seines Feldes als Opfer. Und ich glaube, hier liegt der Unterschied. Wie ich eben schon angedeutet habe, hat das Erstgeborene, und dabei ist es egal, ob es der erstgeborene Mensch, das erstgeborene Tier, die erste Feldfrucht, ist, es geht darum, das Erste ist für Gott bestimmt. Es ist ihm geweiht. Das sollten die Menschen damals opfern. Und Abel entspricht dem und er nimmt das Erste und das Beste aus seiner Herde für Gott. Kain hingegen opfert das Erstbeste, das, was ihm in die Hände fällt. Und ich glaube nicht, dass es Gott darum geht, dass er jetzt das eine Tier oder die eine Feldfrucht wollte, sondern dadurch wird ja eine innere Haltung deutlich. Kain wollte scheinbar einfach nur die Pflicht erfüllen. Ich nehme einfach irgendwas, was liegt hier gerade so rum? Ah, das liegt hier, das nehme ich. Und Abel scheint eher eine Beziehung mit Gott pflegen zu wollen. Er sagte sich, oder ich stelle mir vor, er könnte sich sagen, oh, ich will das ernst nehmen. Ich will Gott wirklich das Beste geben, was ich habe. Mit meinem ganzen Herzen will ich das erfüllen und deshalb opfere ich das Erste und das Beste aus meiner Herde. Und das Motiv entsteht dann bei dem, was danach passiert. Kain ist von Zorn erfüllt. Er blickt zu Boden. Diese Ungleichbehandlung, diese Ungerechtigkeit, das macht ihn sauer. Und nicht nur sauer, sondern so richtig zornig. Und als Folge dessen blickt er zu Boden. Ich finde das eine interessante Nebenbemerkung. Er blickt nach unten. Sein Zorn, sein Hass auf Abel äußert sich bis in die Körpersprache hinein. Er kann es nicht verstecken. Nonverbale Kommunikation, könnte man sagen. Ohne dass Kain ein Wort sagt, muss jedem um ihn herum aufgefallen sein, was in ihm los ist. Und Gott sieht es Kain an, ganz im bildlichen Sinne. Er sieht ihn im optischen Sinne und kann sehen, was da los ist. Und Gott ist es nicht egal, er spricht Kain an. Er möchte ihn bewahren vor dem, was da möglicherweise droht. Er wendet sich an Kain und möchte ja verhindern, was sich da anzubahnen droht. Und die Art und Weise, wie Gott mit Kain hier spricht, finde ich total faszinierend. Gott ist ganz offen und direkt und sagt, spricht es genau an und sagt, wenn du so zornig bist, du guckst nach unten und das machst du doch nur, wenn du zornig bist. Wenn du was Gutes im Schilde hast, dann guck doch hoch, dann kannst du doch nach oben gucken. Und gerade dieser Satz, wenn du nichts Gutes im Sinn hast, dann lauert die Sünde vor der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Gott weiß um die Gefahr, die auf Kain lauert. Und er weiß auch, noch kann Kain umdrehen. Noch könnte er sich anders entscheiden. Und diese Gefahr mit der Sünde vor der Tür, die lauert auch bei uns. Die lauert für jeden von uns. Und ich finde das so treffend beschrieben. Die Sünde lauert, wie so ein Löwe, der sich im Gebüsch duckt und an sein Opfer heranschleicht. Die Sünde lauert einem auf und überfällt uns. Und trotzdem haben wir immer wieder neu auch die Chance, uns der Sünde zu entziehen und den Lockungen nicht zu erliegen. Gott sagt, hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Ich glaube, das ist ein Satz, der auch für uns gilt. Aber in der Geschichte sehen wir, alle Warnungen haben nicht geholfen. Kain lockt Abel mit einem Vorwand aufs Feld und erschlägt ihn. Kain wird damit zum ersten Mörder und Abel zum ersten Opfer der Bibel. Und wie beim Sündenfall der Eltern, ein paar Kapitel vorher, taucht auch hier Gott gleich auf und stellt Kain zur Rede. Und statt zu fragen, Adam, wo bist du, fragt er, wo ist eigentlich dein Bruder? Wo ist dein Bruder Abel? Und statt seine Schuld zu gestehen, lügt Kain Gott an. Er sagt, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Muss ich auf ihn aufpassen? Aber Gott durchschaut die Lüge und verflucht Kain. Und dieser Fluch, den Gott ausspricht über Kain, vertreibt ihn vom Ackerfeld und aus der menschlichen und göttlichen Gemeinschaft. Und jetzt, wo Kain so richtig klar wird, was sein Strafmaß bedeutet, was ihm ja zu passieren droht, da wendet er sich nochmal an Gott. Ihm wird klar, er wäre als heimatloser Flüchtling unterwegs, ohne Rechte, ohne Richter, wenn ihm jemand ans Leben will, ohne Schutz. Und Kain schreit zu Gott, die Strafe ist zu schwer für mich. Der Mörder fleht seinen Schöpfer an. Der Mörder fleht den Schöpfer an, dessen Geschöpf er gerade getötet hat. Und Gott hört ihn. Trotz alledem, was passiert ist, trotzdem, dass Kain aktiv in die Schöpfung Gottes eingegriffen hat, indem er ein Geschöpf Gottes widerrechtlich getötet hat, trotzdem hört Gott den Mörder. Der Schrei des Mörders verhallt nicht ungehört, denn Kain ist und bleibt Geschöpf Gottes. Und Gott hört seine Geschöpfe. Gott verlässt Kain nicht und bleibt in Hörweite. Und Gott ändert das eigentlich sichere Todesurteil des Fluchs in eine Chance um. Kain bekommt eine Chance, indem Gott ihn unter seinen Schutz stellt. Es ist nicht alles vergessen und vergeben, es ist nicht alles gut. Kain muss trotzdem weg, er muss trotzdem fliehen, aber er hat eine Chance zu leben. Und das Zeichen, was Gott dann an Kain macht, das ist der Beweis für diese Chance. Die Chance, die Kain ja zum zweiten Mal bekommt. Er hat sich diese Chance überhaupt nicht verdient. Ganz im Gegenteil. Er zeigt zu keinem Zeitpunkt, berichtet uns die Bibel, dass er das bereut oder dass er sagt, ja stimmt, war falsch. Er bekommt diese Chance einfach. Ist das jetzt gerecht? Ist es gerecht, dass Kain eine Chance bekommt, obwohl er seinen Bruder getötet hat? Ich glaube, ein Gericht würde heute zu einem ganz anderen Urteil kommen. Eine Bewährungsstrafe, wie Gott sie ihm hier anbietet, ist, glaube ich, völlig undenkbar. Und die Frage nach der Gerechtigkeit ist meiner Meinung nach eins der Kernelemente dieser Geschichte. Ist es gerecht, dass Kain nur diese Strafe bekommt und nicht mehr unter diesem vernichtenden Fluch Gottes steht? Gerade zwischen Geschwistern ist die Frage, ist das gerecht, eine sehr wichtige und entscheidende. Oft geht es darum, dass der andere nicht mehr bekommt als ich. Ich kann mich daran erinnern, dass wir früher Erdbeeren abgewogen haben. Und nicht, weil wir so gerne die Waage benutzt haben, sondern weil wir so gerne Erdbeeren mochten. Und es war ganz klar, dass meine Brüder nicht mehr durften, also nicht mehr bekommen durften als ich. Da hätte ich Veto eingelegt, Gummibärchen wurden abgezählt und so weiter und so fort. Aber auch die Frage, ob die Aufmerksamkeit der Eltern gerecht verteilt ist, ist eine sehr entscheidende, wichtige Frage in der Erziehung. Und ich finde, in dieser Geschichte wird Kain nicht gerecht behandelt. Er bekommt nicht die gerechte Strafe. Seine Strafe ist ungerecht. Dafür, dass er seinem Bruder Abel das Leben genommen hat, ist eine Verbannung inklusive Gottes Schutz, eine All-Inclusive-Versicherung, das finde ich nicht gerecht. Gott ist gnädig und Gnade ist immer ungerecht. Das Wesen von Gnade ist ja gerade, dass sie ungerecht ist, dass sie dem Gerechtigkeitssinn widerspricht und ein anderes Urteil fällt, als jeder Ankläger und jeder Richter es tun würde. Wenn jemand um Gnade bittet, dann weil er weiß, dass alles dagegen spricht und er eigentlich anders behandelt werden müsste. Dazu eine kleine Geschichte, um das zu veranschaulichen. Ein Junge fragte seinen Vater einmal, was Gnade sei. Papa, erklär mir, was Gnade ist. Und der Papa antwortet, Gnade ist, wenn du meine teure Spiegelreflexkamera samt Objektiven auf den Boden schmeißt, sie in 1000 Scherben zerspringen und du erstens dafür nicht bezahlen musst und zweitens wir zu McDonald's gehen und ich dich zum Essen einlade. Das ist Gnade. Man wird nicht nur nicht zur Verantwortung gezogen, sondern auch noch belohnt. Ob der Junge dann die Kamera extra runtergeschmissen hat, weiß ich nicht. Vielleicht war das Angebot zu verlockend, aber es macht, finde ich, sehr gut deutlich, was der Kerngedanke von Gnade ist. Und Gott ist immer noch sehr freigebig mit seiner Gnade. Seit Jesus am Kreuz für uns verstorben ist, gibt Gott Gnade frei raus. Und Jesus verteilt Gnade an jeden Kain. Und jeder von uns, glaube ich, kennt so einen Kain, oder? Auch wenn der Name jetzt ganz und gar nicht mehr häufig ist, vielleicht auch nie häufig war wegen dieser Geschichte, glaube ich doch, Kain ist auch ein Teil von uns. Jeder von uns hat seinen eigenen kleinen Kain in sich drin. Vermutlich hat keiner einen anderen totgeschlagen, aber wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, ich sage euch aber, schon wer seinen Bruder oder seine Schwester, wer schon auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vors Gericht. Wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor den jüdischen Rat. Wer Idiot sagt, der gehört in das Feuer der Hölle. Und wenn das der Maßstab ist, dann bin ich mehrmals des gleichen Verbrechens schuldig wie Kain. Meine Geschwister sind zum Glück nicht hier, die könnten aber belegen, dass ich das schon durchaus mal gedacht oder gesagt habe. Und das Einzige, was mich aus dieser Misere erlösen kann, ist, dass es auch für mich, dass es für uns ein Zeichen gibt, was Gott für uns gemacht hat. Ich weiß nicht, welches Zeichen Kain getragen hat, was ihm den Schutz Gottes verdeutlicht hat, aber ich weiß, welches Zeichen für mich eine Chance bedeutet. Das Kreuz. Das Kreuz Jesu Christi. Jesus bzw. das Kreuz ist das Zeichen für uns und für die Welt, dass Gott uns eine Chance bereithält. Jesus ist das Zeichen, das uns vor den Folgen unserer Sünde rettet, was den Fluch verwandelt in eine neue Chance. Wie Gottes Zeichen es für Kain war. Der Unterschied ist, dass Kain erst nach seinem Verbrechen das Zeichen bekommen hat. Bei Jesus war das anders. Paulus schreibt dazu im Römerbrief im Kapitel 5. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht gerade noch bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Jesus ist für uns gestorben, ohne dass es dafür eine Bedingung gibt oder je gegeben hätte. Er stirbt für uns, als wir noch Sünder waren, um uns eine Chance zu geben, damit wir ein Zeichen haben, was den Fluch der Sünde bricht. Und Jesus bietet uns diese Chance an. Egal, ob die Sünde uns noch auflauert oder ob die Sünde uns gerade überwältigt hat. Jesus ist die Chance, um Zerbrochenes heil zu machen. Egal, was bei uns zerbrochen ist und egal, was wir zerbrochen und verbrochen haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.